Ja, wie gesagt, ich freue mich, dass ich hier bin. Geht das Mikro oder soll ich lieber die Kanzel nehmen? Alles klar. Also ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Woche die Nachrichten verfolgt habt oder wie sehr euch das interessiert, aber es war ja so ein Thema, was die Nachrichten diese Woche so beherrscht hat. Und diese Woche nicht die Krim-Krise, sondern es ging mehr um Fußball, aber auch nicht Fußball direkt, sondern es ging um die Finanzgeschäfte von Uli Hoeneß. Und ja, Daniel grinst schon. Ich als Bayern-Fan hab das Gerichtsverfahren schon mit Spannung verfolgt. Aber was ich gemerkt habe so diese Woche war, dass so ein Ruf nach Gerechtigkeit da war. Überall, egal welchen Zeitungsartikel ich gelesen habe oder welche Stellungnahmen ich auch nach dem Gerichtsverfahren gehört habe, ging es darum, ja, es muss Gerechtigkeit herrschen für Arm und Reich, für alle. Es müssen alle gleich behandelt werden. Und Uli Hoeneß, obwohl er so viel Gutes getan hat, hat sich schuldig gemacht. Er hat zwar keinen Mord begangen, er hat nichts weiter Schlimmes verbrochen nach unserem Empfinden, aber er hat Millionen von Steuern hinterzogen. Und deswegen musste er verurteilt werden. Die Frage ist jetzt, wer legt fest, für was wir verurteilt werden? Oder wer legt fest, was gut und schlecht ist, was okay ist und was nicht okay ist? Warum ist Mord so viel schlimmer, als wenn ich, wie ich es vor ein paar Wochen getan habe, so schnell mit dem Auto fahre und geblitzt werde? Wer entscheidet, dass die eine Schuld nur ein Kavaliersdelikt ist, wobei die andere ja für uns, für unser Empfinden so fundamental ist? Ich glaube, Mord ist nicht so schlimm, nur weil es Mord ist, sondern ich bin der Überzeugung, dass Mord so schlimm ist, weil es Gottes Ehre antastet. Gott hat den Menschen geschaffen. Und weil Gott den Menschen geschaffen hat, hat Gott Anspruch auf den Menschen. Wir Menschen sind eigentlich Gottes Eigentum, Gottes Besitz. Und wenn wir einen Mord begehen, wenn wir jemanden bestehlen, sündigen wir in erster Linie immer gegen Gott. Und deswegen finde ich das so spannend, dass auf der einen Seite so ein Riesenruf nach Gerechtigkeit in unserer Gesellschaft da ist. Zum Beispiel gibt es nicht nur schöne Sachen am Vogtland, sondern leider, muss ich sagen, habe ich das jetzt erst gemerkt, wo ich wieder zurückgekommen bin, ist der Anteil an Neonazis doch relativ hoch. Und das erkennt man ganz gut daran, wenn so Autos durch die Straßen fahren, wo hinten so ein kleiner Aufkleber draufsteht, Todesstrafe für Kinderschänder. Das ist eigentlich so ihr Merkmal. Aber das ist so auch so ein Ruf nach Gerechtigkeit irgendwie von ihnen. Sie fordern da hartes Durchgreifen, was ich ja zum gewissen Maße nachvollziehen kann. Wir wollen uns heute eine Stelle anschauen aus dem Buch Jesaja, wo es auch um Gerechtigkeit geht. Jesaja behandelt in seinem ganzen Buch auch dieses Thema. In den Kapiteln von 1 bis 39 geht es eigentlich nur um Schuld. Nur um Schuld, die das Volk Israel Gott gegenüber hat. Und wir werden uns gleich einen Teil aus dem zweiten Teil des Buches anschauen. So ist es richtig. Bloß, es reicht ja nicht nur, dass Jesaja diese Schuld dem Volk vor Augen führt, sondern er muss eine Lösung anzeigen. Und da sind wir bei unserem heutigen Thema. Ich glaube, ich habe den Präsenter vergessen. Genau. Jesus ist der verheißene Retter. Jesus ist die Antwort auf die Schuld. Und wir wollen uns heute anschauen, warum. Und wir wollen gemeinsam lesen. Wer eine Bibel dabei hat, kann gern mit aufschlagen. Wir werden uns den Text dann einzeln angucken. Da werde ich dann auch die Verse einblenden. Aber ich möchte das jetzt einmal im Ganzen lesen. Jesaja Kapitel 52, fangen wir an, Vers 13. Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen. Mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder. Ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war. Und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen. Und mit Leiden vertraut. Wie einer, dem das Gesicht, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet. Und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinem Scherer. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen der Vergehen seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern, und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen, durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen, und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen, und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod und sich zu Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Worte des lebendigen Gottes. Amen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diesen Text lest. Mich berührt er immer wieder aufs Neue, und ich habe ihn diese Wochen öfters gelesen. Und ja, ich finde es spannend. Jesaja, ein Prophet, der circa 700 vor Christus gewirkt hat, der wahrscheinlich in Jerusalem gewohnt hat. Man sagt ihm sogar gewisse Verbindungen ins Königshaus nach. Er war wahrscheinlich der Cousin von König Usia gewesen. Dieser Mann schreibt dieses Gerichtsbuch, wird von Gott beauftragt, dieses Gerichtsbuch zu schreiben gegen das Volk Israel, aber ihnen in diesem Buch auch die Lösung aufzuzeigen, ihnen ja Sicherheit zu verheißen. Und das Gericht, was angekündigt wird, das ist ganz schön krass. Wir befinden uns ungefähr 100 Jahre bevor das eintritt, dass die Juden dann von den Babyloniern ins Exil entführt werden. Und dort müssen sie 70 Jahre in der Gefangenschaft leiden. Und das ist so die Vorgeschichte zu dem Text. Und in dem zweiten Teil vom Buch Jesaja, ab Kapitel 40, wird dann eben die Wiederherstellung und die Befreiung Israels angekündigt. Hauptsächlich dann die Befreiung aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ist dann durch den König von Babylonien namens Kyros passiert. Aber auch, ja, diese ewige Befreiung, die wir jetzt schon so ein bisschen rausgehört haben in diesem Text. Nämlich die Verheißung eines Gottesknechtes, so wie das in den meisten Bibeln auch überschrieben ist. Und diesen Text, den wir heute lesen, das ist so der Mittelpunkt von Kapitel 49 bis 57, die theologische Mitte, dort, wo alles drinsteckt, dort, wo wir die Essenz finden. Das alles, was in dem Text steht, ist irgendwo im Jesaja-Buch schon mal geschrieben. Das ist im Prinzip nichts Neues, was uns dort gesagt wird. Aber das wird nochmal ganz bewusst auf den Punkt gebracht. Und ich finde spannend, in welcher Form das getan wird. Wir werden uns das gleich anschauen. Das ist so ein bisschen wie ein Gedicht, wie eine Poesie geschrieben. Und genau daran möchte ich mich auch orientieren, denn wir finden da von der natürlichen Einteilung her 5 Strophen. Und diese Strophen haben auch jede Strophe so ein bisschen ihr Thema. Und die wollen wir uns gemeinsam anschauen. Und dabei soll es um Jesus gehen, weil ich glaube und ich bin davon überzeugt, dass dieser Gottesknecht Jesus ist. Und die ersten 3 Verse habe ich überschrieben mit Jesus überrascht. Und es ist ganz spannend, wie die Verse anfangen, mit siehe. Und das ist so ein siehe, das überliest man so schnell, das sagt man, ist nicht wichtig, aber das ist aufpassen. Ne? Aufpassen. Aufmerksamkeit. Hier ist Aufmerksamkeit geboten. Das ist wie so Blaulicht und Sirene. Das ist was uns anpacken soll, was uns herausreißen soll aus dem Lesetrott vielleicht, in dem wir stecken. Und dann wird uns Jesus vorgestellt. Und dort heißt es, mein Knecht wird einsichtig handeln. Das heißt, er wird alles richtig machen. Da ist nichts, was er tut, was keine Bedeutung hat. Er macht keine Fehler. Alles, was er tut, hat einen Auftrag und hat ein Ziel, hat einen Sinn. Und dann wird's für mich ganz spannend. Er wird als hoch und erhöht bezeichnet. Und wenn wir uns diese Formulierung mal anschauen und wir die in der Bibel suchen, dann wird uns auffallen, dass wir die nur im Buch Jesaja finden und dort ganze 4-mal, außer dieser Stelle, also mit dieser Stelle 5-mal. Und das Spannende ist, dass es in den anderen 4 Stellen immer um Gott geht. Mit dieser hoch erhöht wird immer Gott beschrieben. Also wird uns dieser Gottesknecht nicht als Mensch vorgestellt, sondern er kann nur der Messias sein. Er kann nur der sein, der hoch erhöht ist, der bei Gott selbst ist, der Gott selbst ist. Und so fängt das an. Wir sollen uns bewusst machen, dass es sich hierbei um Gott selbst handelt, der das alles erleiden wird. Und darauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit richten. In den beiden folgenden Versen 14 und 15 sehen wir dann 2 Gruppen, die uns beschrieben werden. In dem ersten Vers 14 werden uns die Juden beschrieben, die Jesus gesehen haben, die Jesus persönlich erlebt haben. Und dann in dem Vers 15 die Heiden, die erst davon gehört haben, die erst später von ihm erfahren haben. Und die Juden waren überrascht von Jesus. Aber nicht so positiv überrascht, wie wir das gern sind, sondern sie waren regelrecht geschockt von Jesus. Er war nicht der typische Messias, auf den sie gewartet haben. Er war ganz anders. Er war entstellt, heißt es hier. Und ich glaube, diese Entstellung, die betraf nicht nur sein äußeres Aussehen, wir denken dann immer gleich ans Kreuz, sondern ja, da steckt seine Geburt mit drin, in Bethlehem, im Stall. Da steckt sein ganzes Leben drin, wie er gewandelt hat, dass er mit Zöllnern und Prostituierten verkehrt ist. Das ist für die Juden, das fällt da alles mit rein in diese Entstellung. Und es ist Jesus nicht auf den ersten Blick anzusehen, dass er der Messias ist. Die Heiden dagegen, die können erstmal gar nichts damit anfangen. Das heißt hier, dass die Könige ihren Mund verschließen dann später, wenn sie sehen werden, was ihnen nicht erzählt worden war. Also sie wussten nicht davon. Die Juden wussten, die kannten das Buch Jesaja, sie wussten rein theoretisch von dem Messias. Aber die Heiden, als sie das später erfahren haben, ja, die waren geschockt von dieser Geschichte und was diese Geschichte ausgelöst hat, als die Christenheit sich dann verbreitet hat. Das alles finden wir hier schon 700 Jahre vor Christus vorausgesagt. Und das fasziniert mich. Aber diese ersten drei Verse stellen auch an mich so die Frage, wie bin ich von Jesus überrascht? Was überrascht mich an Jesus oder was schockt mich vielleicht an Jesus? Ich habe so dran gedacht, Nürnberg ist nicht weit weg und der Christkindlmarkt findet dort jedes Jahr statt. Jesus ist nicht dieses Christkind. Jesus ist nicht heile Welt und ein bisschen Lebkuchen essen und das war's. Jesus, wenn man ihn das erste Mal ansieht, wenn man ihn begegnet in seiner, ja, in seinem Leiden, in dem, was er für uns durchgemacht hat, dann schockiert das. Und haben wir das vor Augen, dass Jesus ja nicht nur dieses heile Welt alles schön ist, sondern dass er eben dieser Leidende ist? Schockiert uns das noch oder lesen wir darüber so selbstverständlich hinweg? Also, der erste Punkt, Jesus überrascht. Wir wollen uns die zweite Strophe anschauen. Jesus wird abgelehnt. In dieser Strophe und in der nächsten finden wir, und man sieht es hier hoffentlich so ein bisschen, ich habe das versucht zu markieren, immer so ein Wechsel von uns und er. Das wird so in Beziehung zueinander gesetzt. In erster Linie wird hier im Namen der Juden gesprochen. Aber ich denke, wir können das ganz getrost auch auf uns beziehen, weil eben dieser Messias nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern er auch Christus war und Jesus für uns alle gekommen ist. Und ich finde das ganz spannend, wenn wir uns mal genau anschauen, wo das überall vorkommt. Ne? Ich habe das auch versucht, vorhin im Vorlesen so ein bisschen zu betonen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und er ist wie ein Trieb aufgeschossen. Er hatte keine Gestalt. Und wir ihn sahen und so weiter. Und genau, das stellt uns so vor Augen, dieses Verhältnis zwischen ihm und uns und wie unterschiedlich das doch ist. Diese Strophe spricht am Anfang vom Arm Gottes. Und dieser Arm Gottes, der wird im Jesaja-Buch oft als Bild gebraucht. Als Bild, dass Gott Israel helfen möchte. Er möchte Israel aus seiner Not herausziehen mit seinem starken Arm. Er möchte sie, wenn sie dann das Gericht erlitten haben, will er sie wieder aufrichten. Sie können nicht aus eigener Kraft wieder aufstehen, sondern Gott will ihnen helfen. Und hier werden diese beiden Elemente, sage ich mal, zusammengebracht. Der Arm Gottes wird identifiziert als der Gottesknecht, der auf die Erde kommen wird. Das ist ein und dieselbe Sache. Und das wird hier uns ganz deutlich gemacht. Aber dieser Arm ist irgendwie ganz anders als gedacht. Das ist irgendwie nicht so der starke Arm, sondern wir lesen hier davon, dass er wie ein Wurzelspross war. So ein Wurzelspross, das ist so, müsst ihr euch vorstellen, so ein einsamer Busch da an der Steppe und der hat seine Wurzeln und da sprießt irgendwas aus der Erde hervor. Ne? Das ist nur so ein ganz kleines Ding, was eigentlich gar nicht auffällt. Und es ist überhaupt kein Problem, wenn das irgendwo in einem Garten passiert, so einen Wurzelspross abzuschneiden. Das ist nicht der starke Arm Gottes, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, das beschreibt Jesu Leben ganz besonders. Jesus war nicht der israelische Superman. Ne? Er war nicht der große Eroberer, der jetzt eingezogen ist. Wir hören das ja so oft. Und Israel von den Römern befreit hat. Sondern er war ja unscheinbar. Wenn man ihn in der Masse gesucht hätte, wäre er vielleicht gar nicht aufgefallen. Er hatte kein besonderes charismatisches Auftreten und so weiter. Ich glaube, letztendlich hat das, was er gesagt hat, die Leute fasziniert und nicht, wie er aufgetreten ist. Also er war unscheinbar. Und es kommt noch härter. Er wird nicht nur ignoriert von den Menschen und ja nicht wahrgenommen, sondern er wird abgelehnt, er wird verachtet. Und hier im Deutschen steht jetzt verachtet und verachtet, das hat für uns immer so eine emotionale Seite. Ne? Wenn ich jemanden verachte, dann will ich ihm auch was Böses oder ja, ich kann ihn überhaupt nicht leiden. Und das hat immer was mit Emotionen zu tun. Wenn wir uns das hebräische Wort anschauen, dann hat das nicht so viel mit Emotionen zu tun, sondern das bedeutet mehr wertlos, unbrauchbar. Die Menschen haben damals für sich entschieden, ja, der Jesus hat eine nette Botschaft, der hat was Nettes zu sagen, aber ja, für was brauche ich denn den? Für was ist er Nütze? Was bringt er mir? Und ja, die Menschen wollten einfach keine Gemeinschaft, weil sie nicht den Sinn darin gesehen haben, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und ich glaube, auch hier sind wir hinterfragt. Wo sehen wir unseren, oder worin sehen wir den Sinn, mit Jesus Gemeinschaft zu haben? Warum kommen wir jede Woche zusammen? Ich gehe ja auch in eine Brüdergemeinde und denken an Jesus, feiern das Abendmahl. Was ist der Sinn? Ne? Wofür brauchen wir Jesus? Ist es das gewesen, dass er vor 2000 Jahren für uns gestorben ist, unsere Sünden bezahlt hat, dass wir Christen sein können und damit ist Jesus abgehakt? Oder brauchen wir ihn für unser alltägliches Leben? Brauchen wir ihn jeden Tag? Brauchen wir ihn in unserer Alltagssituation? Brauchen wir ihn, ja, wenn wir Verflechtungen mit Geld haben, wenn wir Streit haben, wenn wir in irgendwelchen Süchten hängen? Brauchen wir da Jesus? Hat er da Bedeutung für uns? Oder lehnen wir ihn dann auch ab und sagen, ja, Jesus, das war der Anfang meines Glaubens? In der dritten Strophe wird uns Jesus als der dargestellt, der für andere bestraft worden ist. Und diese Strophe zeigt deutlich, was mich hätte treffen sollen. Und er übernimmt alles das. Und das sind so die Verse, die mich emotional immer am meisten packen, wenn ich diese Stelle lese. Unsere Leiden, er hat sie getragen. Ne? Und immer dieses Wechselspiel. Immer dieses, er hat es getan. Dabei leidet er nicht nur als Resultat für unsere Sünden, sondern er nimmt vollständig unseren Platz ein. Ne? Also er sagt nicht nur, ja, geh mal beiseite, ich mach das schon irgendwie, sondern er nimmt ganz bewusst unseren Platz ein. Ne? Er sagt, du hast damit nichts mehr zu tun. Es liegt vollkommen auf mir. Ich habe das übernommen. Ne? Und er trifft diese Entscheidung bewusst. Und ja, das ist für uns Menschen abstoßend, wenn jemand so einen Außenseiterplatz einnimmt. Wenn jemand sagt, ja, ich übernehme das. Das bewundern wir vielleicht in erster Linie, aber eigentlich können wir das überhaupt nicht nachvollziehen. Weil ich kenne mich ganz gut und ich bin gern derjenige, der im Mittelpunkt steht und ich bin gern derjenige, der Gutes tut und ich bin gern derjenige, der stark ist und von weg geht und der keine Fehler macht. Und ja, der nicht so gern Schlechtes erlebt, ne? Der nicht so gern Schlechtes auf sich nimmt. Sondern das ist unattraktiv, ne? Wir wollen ja diesen American Dream so ein bisschen leben, ne? Wir wollen erfolgreich sein, wir wollen uns soll's gut gehen, wir sollen eine schöne Familie haben und wir wollen ein schönes Haus haben. Und wir bewundern die Leute, die in die Mission gehen. Ne? Aber eigentlich sind das arme Spinner, die sich da auf irgend so einen Horrortrip einlassen, wenn wir in unsere Herzen gucken. Und da möchte ich uns sagen, dass wir nicht anders sind als die Juden damals. Wir hätten Jesus genauso verachtet, wie das die Juden getan haben. Wir hätten genauso das nicht fassen können. Wir hätten das genauso abstoßend gefunden, wenn jemand freiwillig das alles übernommen hätte. Und für die Juden und für den ganzen vorderen Orient kommt eigentlich noch dazu, dass das damals als Gottes Gericht galt. Ich gehe mal davon aus, dass viele von uns das Buch Hiob kennen. Dort wird uns das gut vor Augen gestellt, wie das ganze Buch über Hiob mit der Frage ringt, warum musste ich jetzt leiden? Was habe ich für eine Schuld begangen? Was habe ich falsch gemacht? Und das war das Verständnis in diesem Raum. Segen hat sich immer in Reichtum, in Wohlstand ausgedrückt. Mir geht's gut, wie ich das gesagt habe, wie in Familie und so weiter. Und wenn jemand leiden musste, wenn es jemandem schlecht ging, dann war er von Gott bestraft. Und das ist die logische Schlussfolgerung, die wir hier finden. Ne? Also, dass wir ihn von Gott bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. empfinden. Und das war für die Juden das Normalste von der Welt. Genau. Und was hier auch ganz deutlich wird, ist, dass es Gott ernst ist mit unserer Schuld. Gott nimmt unsere Sünde ernst. Es ist nicht so, dass das für Gott so, wie ich das vorhin sagte, Kavaliersdelikte sind, sondern wenn wir gegen ihn sündigen, wenn wir gegen ihn schuldig werden, muss diese Schuld getilgt werden. Simon hat mir erzählt, dass ihr jetzt in der letzten Reihe auch Gottes Heiligkeit behandelt habt. Ich weiß nicht, ob das da ein bisschen zur Sprache kam, dass Gott ein gerechter Gott ist und dass Gott keine Ungerechtigkeit in seiner Gegenwart dulden kann. Er ist heilig und wir sind unheilig. Und das passt nicht zusammen. Und deswegen müssen wir büßen für unsere Schuld. Deswegen müssen wir eigentlich sterben für unsere Schuld, müssen verdammt werden für unsere Schuld, weil sie so groß ist. Und Gott ist es ernst. Es wird hier davon gesprochen, dass er durchbohrt würde für unsere Sünden. Und dieses Durchbohren, denken wir alle gleich ans Kreuz und an die Nägel, aber dieses Durchbohren steht in erster Linie für eine besonders gewaltsame, für eine besonders schreckliche Art der Hinrichtung. Das finden wir öfters im Jesaja-Buch und öfters im Alten Testament, einfach nur als Ausdruck von ja richtig krasser Brutalität. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus ja diese Qualen für uns, für andere auf sich genommen hat und nicht für sich selbst. Bei Gott sind wir schuldig und Jesus möchte diese Schuld übernehmen. Am Ende dieser Strophe wird noch ein Gleichnis eingeführt mit den Schafen. Wir alle irrten umher wie die Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinem eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, all unsere Schuld. Und ich weiß nicht, ob sich jemand hier in der Gemeinde besonders mit Schafen auskennt. Also ich kenne das alles nur, weil ich es gelesen habe. Wenn ich irgendwas Falsches sage und ein Schäfer heute hier ist, muss der mich korrigieren. Aber alles, was ich über Schafe gelesen habe, und es gibt auch so ein kleines Buch von dem Hirten geschrieben, besonders über Schafe in der Bibel und so weiter. Und es wird immer wieder gesagt, dass Schafe eigentlich wirklich strohdumm sind. Dass das fast die dümmsten Tiere der Welt sind und dass sie eigentlich keinen eigenen Willen haben, sondern dass sie sich von jedem Umstand, jeder äußeren Erscheinung irgendwie beeinflussen lassen. Und solange sie in ihrer Herde sind, trotten sie so ineinander her und sind gut behütet. Aber wenn sie irgendwie erschrocken sind, dann streben sie alle auseinander, rennen in alle Richtungen. Und deswegen gehen sie auch ganz schnell und ganz leicht verloren, und irren irgendwie jeder auf ihrem eigenen Weg umher. Und wir sind solche dummen Schafe, wenn wir ehrlich sind. Also wir sind diese Schafe, die sich andauernd irgendwo verlaufen und von Jesus immer wieder abgeholt werden müssen. Und genau wie diese Schafe haben wir nicht die Konsequenz unseres Handelns im Blick. Also das, was wir tun, wir blicken nicht das, was das oder die Konsequenz, die wir mit unserem Handeln auslösen. Also wenn wir irgendwas tun, wissen wir letztendlich nicht, was das bringt. Also wenn wir sündigen, sagen wir ja nicht, wir sündigen jetzt und sind uns ganz bewusst, was dann passiert, sondern wir machen das, weil das Spaß macht, weil das in dem Moment Freude macht. Und dann sind wir mal ganz erschrocken. Ja, das wusste ich ja nicht. Dafür entschuldige ich mich und muss ich zurückziehen. Und wir müssen uns bewusst machen, dass alle Konsequenzen unseres sündigen Handelns Jesus getroffen haben. Und es gibt da diese schöne Geschichte, vielleicht kennt ihr die schon, aber ich erzähle sie trotzdem, von diesem Kapitän, der auf dem Ozean unterwegs war mit seiner Crew auf seinem Segelschiff. War irgendwann, ich glaube, 14, 1500, also die Geschichte ist wirklich passiert. Und ja, auf dieser Fahrt, wie das so üblich ist, haben sie genug Proviant mitgehabt, aber der Proviant war rationiert, weil es konnte ja sein, dass irgendwie eine Flaute einsetzt und dass sie ein paar Tage nicht weiter segeln können. Und ja, und das am Anfang der Reise hat auch alles gut geklappt, bloß irgendwann stellen sie fest, ja, der Proviant geht schneller zur Neige, als das geplant war. Also irgendjemand muss von diesem Proviant ständig irgendwas wegnehmen, muss was stehlen. Und das für sich, ja, vielleicht hat jemand mehr Hunger, essen. Denken wir, ist nicht so schlimm, aber wie gesagt, auf so einer Seefahrt kann das lebensbedrohlich sein. Wenn der Proviant alle ist und ja, man nicht weiter segeln kann, weil kein Wind da ist, dann kann das Leben kosten, wenn die Nahrung zu Ende ist. Und richtig, richtig schrecklich Leben kosten. Und deswegen wird eine knallharte Strafe ausgesetzt auf die Person, die diesen Proviant stiehlt. Und man setzt alles daran, diese Person zu kriegen. Und eines Tages steht der Kapitän auf seiner Brücke und er hält sich vielleicht mit seinem ersten Offizier und jemand kommt zu ihm und sagt, hier, Captain, wir haben die Person. Und der Captain denkt, gut, ja, sehr gut. Wer ist es denn? Und ja, der Mann, der da zum Captain kam, muss ihm sagen, es ist deine Mutter, Captain. Es ist deine Mutter. Und der Kapitän wird natürlich kreidebleich. Die ausgesetzte Strafe waren 20 Peitschenhiebe. Und er weiß, dass seine alte Mutter diese Strafe nicht überleben wird. Aber was soll er tun? Ne? Die Strafe ist ausgesetzt und die Strafe muss auch vollstreckt werden. Sonst macht er sich unglaubwürdig. Seine Crew kann ihm nicht mehr vertrauen. Und ja, die Strafe muss vollstreckt werden. Die Mutter wird an den Mast gebunden, wird gefesselt. Die Peitsche wird ausgerollt. Aber noch bevor der erste Peitschenhieb den Rücken von der Mutter trifft, hat der Kapitän selbst den Platz seiner Mutter eingenommen. Er hat sich schützend vor seine Mutter gestellt und fängt jeden dieser 20 Peitschenhiebe ab. Und ich glaube, diese Position hat Jesus für uns übernommen. Er hat die Position übernommen, die wir eigentlich haben müssten. Wir müssen uns bewusst sein, dass dieser Platz am Kreuz, dieser schreckliche Platz am Kreuz eigentlich uns gegolten hätte. Wir hätten dort hängen sollen. Ich hätte dort hängen sollen, wegen all dem Mist, den ich gebaut habe. Und er ist für uns, für mich, für andere, nicht für sich selbst gekreuzigt worden. Aber wie wir in dieser Geschichte auch schon rausgehört haben, wird ein Unschuldiger bestraft. Der Kapitän war nicht schuldig. Und Jesus wurde und wird unschuldig bestraft für seine Schuld, nicht für seine Schuld. Und in dieser Strophe wird deutlich, und das finde ich ganz spannend, zu sehen, wie dieses Gleichnis weitergeführt wird mit diesen Schafen, dass Jesus zum Schaf wird. Er wird zum Lamm. Er bleibt nicht in seiner Gestalt, sondern er wird Mensch, er kommt runter, er nimmt die Position ein, er wird uns gleich. Er wird hier als Lamm beschrieben. Ne? Und im Zusammenhang mit dem Vers 6 kann das nur so sein, dass das auch ein Bild ist für die Menschwerdung Jesu. Und er nimmt eben diese Position ein, die wir haben sollten. Jesus wird zum Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und hier kommt ganz automatisch irgendwie so ein Opferverständnis in erster Linie bei den Israeliten hoch. Ne? Also wenn sich das jemand antun möchte, drittes Buch Mose. Ich habe jetzt viele meiner Jugendlichen in meiner Gemeinde, die sind in ihrer Bibellese gerade im dritten Buch Mose und die versuchen dann immer einen Samstag freizunehmen und das in einem Ding durchzuschrubben, weil das halt doch nicht so spannend ist, die ganzen Rituale und Opferriten und so. Und da ist ganz viel auch von Opfern drin und von der Schuldtilgung und von dem Schaf oder von dem Lamm, von dem Bock, dass die Schuld des Volkes tragen soll. Und später wird Jesus selbst als dieses Lamm identifiziert im ersten Kapitel vom Johannesevangelium, nennt ihn Johannes der Täufer, als er ihn sieht, siehe das Lamm Gottes, das geschlachtet wird für die Sünden der Menschheit. Und das ist Jesus. Er wird zu dem vollkommenen Opfer. Er wird das eigentliche Opfertier, was alles auf sich nimmt, was die ganze Schuld des Volkes Israel und die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. In Vers 8, wird deutlich, dass Jesus völlig tot war, ne? Also, da wird sein Tod vorausgesagt. Seine Generation, ist nicht die beste Übersetzung. Günstiger ist, wenn man sagt, sein Geschlecht oder ja seine Linie, ne? Die ist abgeschnitten. Er kann sich nicht mehr fortpflanzen. Er kann keine Nachkommen mehr zeugen. Er ist tot, ne? Er ist vollkommen abgeschnitten. Niemand denkt mehr über ihn nach, weil er keine Nachkommen hat. Es war damals ganz wichtig, als König oder überhaupt als Familie Nachkommen zu haben, die den Namen weitertragen. Das haben wir heute in manchen Betrieben auch noch so, dass dann immer der Sohn das übernimmt, und das ist ganz wichtig, dass der Stammbaum erhalten bleibt. Und genauso war das Verständnis im Volk Israel. Es ist wichtig, dass der Name fortgetragen wird, aber das ist bei Jesus nicht der Fall. Er ist abgeschnitten, er ist tot. Er ist vollkommen tot. Das ist die Konsequenz der Schuld gewesen. Und die Strophen, oder der Vers 9 in dieser Strophe endet mit der Beerdigung Jesu. Und es wird festgestellt, ganz zum Schluss, dass er vollkommen schuldfrei war. Er hat kein Unrecht begangen, und in seinem Mund war kein Trug gewesen. Er wird als derjenige beschrieben, der niemals irgendetwas falsch gemacht hat. Es gibt keinen Fehler an Jesus, und das ist ganz wichtig, weil es gibt keinen anderen Menschen, der jemals schuldlos gelebt hat. Und dieser Vers weist eigentlich ganz deutlich darauf hin, dass es nur die Person Jesus sein kann, die in diesen Versen beschrieben wird. Es gibt andere Ausleger, die sehen hier den König Kyrios beschrieben oder Zerubabel in seinen Eigenschaften, wie sie das Volk Israel beschreiben. Aber das kann kein menschlicher König gewesen sein, weil hier beschrieben wird, es in seinem Mund war absolut kein Falsch, und jeder von uns hat schon irgendwann mal gelogen oder irgendwas Falsches gesagt. Und hier erkennen wir auch, ich möchte euch bloß kurz darauf hinweisen, so ein bisschen dieses Lyrische, ne? Also einmal in den vergangenen zwei Strophen haben wir das schon gemerkt mit diesem Spiel zwischen er und wir. Und hier finden wir, dass der Mund am Anfang der Strophe schon beschrieben wird und am Ende dann. Im Hebräischen soll das wohl eine richtig anmutige Dichtung sein. Hier kann man das vielleicht so ein bisschen nachempfinden. Aber die Frage drängt sich auf, sind wir uns bewusst, machen wir uns bewusst, dass Jesus das alles vollkommen freiwillig und unschuldig auf sich genommen hat? Ne? Oder denken wir manchmal so, ja, er konnte ja gar nicht anders. Wie oft höre ich das von irgendwelchen Leuten? Ja, Jesus hat uns so sehr geliebt, er konnte eigentlich gar nicht anders, als uns zu retten. Und ich glaube, wenn wir das annehmen, dann berauben wir erstens Gott seiner Ehre und machen die Gnade zunichte. Wenn Gott uns gebraucht hätte, wenn Gott in irgendeiner Form abhängig von uns gewesen sein würde, dann wäre es keine Gnade gewesen, sondern das wäre so ein Zweckgeschäft gewesen. Ne? Jesus braucht uns, deswegen hat er uns gerettet. Ne? Er kann ohne uns nicht leben. Aber Jesus braucht uns nicht. Gott braucht uns nicht. Er ist in sich selbst vollkommen, in seinem Wesen. Und heute haben wir die zweite Person der Gottheit. Ich weiß, ihr werdet dann als nächstes den Heiligen Geist behandeln. Und diese drei Personen in sich sind genug. Die brauchen niemand anders, um glücklich zu sein. Aber sie wollen uns irgendwo auch mit in ihre Gemeinschaft hineinnehmen. Nicht, weil sie das brauchen, sondern weil sie das wollen und weil sie das gern und freiwillig auch durch dieses Opfer von Jesu dann erreichen wollen. Wir wollen uns die letzte Strophe anschauen. Und bis jetzt wurde ja viel beschrieben. Ich habe das zwar immer wieder reingebracht, aber bis jetzt wurde noch nicht gesagt, warum das alles passieren musste, ne? Oder was der Zweck dieser ganzen Geschichte ist, ne? Also wir lesen ganz viel davon, dass Jesus sterben muss, zwar um unsere Schuld willen und so weiter, aber welches Ziel wird damit verfolgt? Was soll damit erreicht werden? Und jetzt wird eigentlich so ein bisschen die ganze Spannung aufgelöst. Wir kommen zum Finale der Dichtung. Aber ich finde, der Vers 10, das ist dann gleich so ein Paukenschlag. Ich weiß nicht, wenn ihr den Vers lest, wie es euch dabei geht, ob ihr den einfach so hinnehmen könnt. Ich lese ihn nochmal vor. Doch dem Herrn gefiel, und dieses Gefiel, ich glaube, das löst Bauchschmerzen aus, es ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Es lässt sich so schön sagen, ja, die Römer sind ja schuld gewesen. Die Römer haben ihn ja gekreuzigt. Oder die Juden haben ihn ja dorthin gebracht und er sollte ja deswegen verurteilt werden. Und ja, und Gott hat dann sogar geweint, dass er gekreuzigt worden ist und er wollte das gar nicht. Hier heißt es gefiel dem Herrn, es gefiel Jahwe, es gefiel Gott dem Vater, ihn zu zerschlagen. Es gibt einige Versuche, diese Stelle zu kletten und textkritisch zu untersuchen und dort was anderes zu lesen. Aber ich finde, dass diese Stelle unheimliche Bedeutung hat. Und ich glaube, dass hier nicht Gott irgendwie als martialisch oder als besonders grausam beschrieben wird, sondern wir müssen verstehen, dass Gott nicht dieses Ereignis an sich im Blick hatte. Ne? Also dieses, er hatte nicht Freude daran, Jesus leiden zu sehen, sondern Gott wusste, was Jesus bewirkt, als er dort am Kreuz hing. Er wusste, dass die Menschen, die er liebt, dadurch befreit werden von Schuld, von Sünde und so weiter. Deswegen hat ihn das gefreut. Und deswegen gefiel es ihm, dieses Urteil, was eigentlich uns gegolten hätte, seinen Zorn an seinem Sohn auszulassen. Das ist für mich genauso schwierig nachvollziehbar wie für euch wahrscheinlich, aber das ist wichtig, um zu verstehen, dass Gott alles in seinen Händen hält. Ne? Gott hat einen Plan, das passiert hier nicht alles planlos. Bis jetzt hätte man denken können, ja, das ist ja alles ein ganz schrecklicher Unfall oder das ist ja, hier ist ja alles schiefgelaufen. Ne? Jetzt wird dieser Gerechte bestraft um der Ungerechten willen und dieser schuldlose Jesus muss für Sünder leiden. Das ist eine riesen Ungerechtigkeit. Aber nein, es ist Gottes Plan, es ist Gottes Wille. Gott gefiel dieser Plan. Es ist der einzig mögliche Plan, um uns von unserer Sünde, von unserer Schuld zu befreien. Und deswegen war es so wichtig. Johannes 17, Vers 4 heißt es, ich habe dich auf der Erde verherrlicht, indem ich das Werk, das du mir aufgetragen hast, vollbracht habe. Das sagt Jesus zu seinem Vater in einem sogenannten hohepriesterlichen Gebet. Ich habe das getan, was du mir aufgetragen hast, und ich habe dich dadurch verherrlicht. In diesem Moment bekommt Gott die größte Ehre, die ihm jemals zuteil werden lässt. Ne? In diesem Moment werden die Menschen, die verloren waren, werden wieder in Gemeinschaft mit ihm gebracht. Und das ist der höchste Punkt der Ehre Gottes. Und ich glaube, das müssen wir verstehen. Deswegen ist dieser Vers so unheimlich wichtig. Und der restliche Vers ist im gewissen Sinne irgendwie ein Fingerzeig auf seine Auferstehung. Ne? Dann wird wieder von Nachkommen gesprochen. Ne? Wir erinnern uns, Vers 8 vorher wurde gesagt, dass er abgeschnitten wurde, also dass er keine Nachkommen sehen wird. Und jetzt sind wieder Nachkommen da. Also der Zustand hat sich verändert. Er ist nicht mehr tot, er ist wieder lebendig. Er ist auferstanden. Und ich finde das gewaltig, was hier alles drinsteckt. Und ja, genau, Entschuldigung. Und in Vers 11 wird diese Tat, wie in dem vorigen Vers schon angedeutet, dargestellt als etwas, was sehr viel Frucht gebracht hat. Er wird Frucht sehen. Also das, was er getan hat, ist nicht, ja, er hat uns jetzt unsere Sünden genommen und das war's, sondern er wird Frucht sehen. Er wird Leute sehen, die ihm nachfolgen, die Leute, die an ihn glauben. Sünder, die sich die Sünden aufladen, das hat etwas gebracht. Und ich finde es ganz spannend, diese Stelle. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Wenn wir das jetzt hier so lesen, dann macht das nicht so viel Sinn, weil wie soll das gehen, dass allein die Erkenntnis von Jesus irgendjemandem helfen sollte? Ich finde die, nach dem, was ich in den Kommentaren gelesen habe, die Übersetzung auch nicht ganz so glücklich, sondern man kann das auch, kann diesen Genitiv auch anders sehen, nämlich so, dass die, wenn wir ihn erkennen, ne, also wenn wir Erkenntnis an Jesus haben, dass wir dann gerettet werden. Das ist eigentlich so, die an ihn glauben, werden gerettet werden. Durch Glauben werden wir gerettet. Wenn wir erkennen, dass Jesus das alles für uns getan hat, wenn wir glauben, dass Jesus das für uns getan hat, dann wird seine Gerechtigkeit uns angerechnet, dann werden wir gerecht. Und er wird uns zu unserer Gerechtigkeit verhelfen, weil er die Sünden auf sich geladen hat. Er ist uns zur Rettung geworden. Und in Vers 12, ehrt der Vater den Sohn für seinen Einsatz. Er wird ihn erhöhen, wieder diese Stellung geben, die er schon ganz am Anfang hatte. Und er wird noch höher erhöht werden. Da gibt's im Neuen Testament finden wir ganz viele Hymnen auf Christus, im Philipperbrief zum Beispiel oder im Anfang des Kolosserbriefes oder Anfang des Epheserbriefes. Dort wird beschrieben, wie Jesus, der dieses schreckliche Leiden muss, dann über alle Maßen wieder erhöht worden ist, zu dieser Stellung, die ihm eigentlich gebührt. Und das wird hier ein bisschen umschrieben. Ich werde ihm Anteil geben unter den Großen und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen und so weiter. Weil er eben das alles getan hat, weil er sich ja seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und der Schlüsselvers, und so habe ich das ja auch unterschrieben, ist, aber er hat die Sünde vieler getragen. Er hat die Sünde vieler getragen. Er hat nicht nur meine Sünde getragen, nicht nur deine Sünde getragen, sondern die Sünde vieler getragen. Und das ist die Botschaft, ihr Lieben. Das ist die Botschaft, die wir, wenn wir sie verstanden haben, weitergeben müssen. Das ist die Botschaft, die wir nicht für uns behalten können, sondern ja, wo unsere Herzen eigentlich überfließen sollten davon. Dass andere eben das auch erfahren, dass sie gerettet werden. Oder wenn Leute heute hier sind, dass sie das verstehen. Das gilt auch für mich. Das ist nicht hier für die, die hier sitzen und sich jeden Sonntag treffen, sondern das gilt für viele. Und wir wissen nicht, wie groß diese Zahl ist. Und ja, Jesus hat das alles für dich getan. Durch ihn ist die Gemeinschaft zu Gott wiederhergestellt worden. Er hat Gottes Zorn für dich getragen und schafft dadurch Rettung vor der Verdammnis. Und die Frage ist, wie reagierst du darauf? Ne? Was macht das mit dir? Und das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Ist Jesus nur derjenige für dich, wenn du diese Botschaft schon oft gehört hast, wenn du an Jesus glaubst? Ist er für dich nur derjenige, der dich zum Glauben geführt hat, der die Beziehung möglich gemacht hat? Oder ist es der, mit dem du die Beziehung lebst? Ne? Ist es der, der dir hilft zu widerstehen, der dir hilft, durch den Alltag zu kommen? Ist es der dir hilft in deinen Sorgen und Nöten? Und ich wünsche dir das, dass dieser Jesus der absolute Mittelpunkt von deinem Leben ist. Und ich liebe dieses Lied, was wir vor uns geschrieben haben. In Christ alone heißt es auf Englisch. In Christus allein ist mein ganzer Halt, glaube ich, auf Deutsch. Das wünsche ich uns allen. Und das, ich glaube, das soll dieser Text auch aussagen, ne? Dass es um Jesus geht. Und das möchte ich euch zu Beginn dieser Jesus-Reihe mitgeben. Mir ist Jesus so unheimlich wichtig, weil ich merke, ich bin schon einige Jahre Christ, aber ich habe erst vor kurzem verstanden, wie wichtig es ist, an jede Lebenssituation mit Jesus ranzugehen und zu fragen, ja, Jesus, wie kannst du mir helfen? Wo bist du mir der Vorbild? Und Jesus, glaubt mir, ich habe bisher noch keine Situation gefunden, wo Jesus kein Vorbild irgendwo gibt in seinem Leben, in dem, wie er gelebt hat. Und genau, das möchte ich, dass wir das alle mitnehmen. Ich habe zum Schluss noch ein paar Fragen zum drüber nachdenken mitgebracht. Ich habe sie jetzt auch schon während der Predigt gestellt, vielleicht mit Simon schon geredet, vielleicht könnt ihr dann auch in den Hauskreisen drüber nachdenken. Wo bist du von Jesus überrascht? Wo, Wo bist du schockiert? Was fordert dich heraus an Jesus? Was ist besonders an Jesus für dich? Wo lehnst du Jesus ab? Aus welchen Lebensbereichen möchtest du ihn raushalten? Wo möchtest du ihn nicht so genau hinschauen lassen? Und wo musst du da vielleicht was verändern? Ist dir bewusst, dass er das für dich erleiden musste? Also bist du dir dieser Abhängigkeit von Jesus bewusst, dass du Jesus unbedingt brauchst? Und ist dir bewusst, dass du Jesus das vollkommen freiwillig getan hat? Also dass du musst dir bewusst sein, sonst verstehst du Gnade nicht, dass Jesus dich nicht braucht, dass Gott dich nicht braucht, aber dass er dich brauchen will. Und zum Schluss, wo sagst du diese Botschaft weiter? Wo fließt das über? Wo möchtest du da andere Menschen mit hineinnehmen? Und wir werden gleich Abendmahl feiern und Simon wird uns dann noch überleiten, dass wir da drüber nachdenken, auch in diesem Abendmahl, was wir heute alles gehört haben, was Jesus alles für uns getan hat und was Jesus für uns ist. Ich möchte noch kurz mit uns beten. Wir können dazu sitzen bleiben. Allmächtiger himmlischer Vater, wir können dich nur anbetend und staunend vor dir stehen, wenn wir uns diesen Text anschauen, wenn wir das lesen, was du uns hier durch Jesaja sagen hast lassen, wie groß du Jesus gemacht hast und wie wichtig du Jesus für uns gemacht hast. Und ich bitte dich, dass wir mit unserem kleinen Verstand, mit unserer Schwachheit, dass wir immer mehr begreifen, wie wichtig Jesus in unserem Leben ist, wie wichtig Jesus in meinem Leben ist. Ich möchte dich bitten, dass unser Leben immer mehr verändert und ich möchte dich bitten, dass wir Jesus immer ähnlicher werden und ihm immer treuer und ja immer mehr dienen wollen. Und so möchte ich dich bitten, dass du jetzt auch dann im Abendmahl uns Jesus nochmal ganz klar vor Augen stellst, in dem Brot und dem Wein, dass wir verstehen, was es bedeutet, dass Jesus für uns gestorben ist. Ich möchte dich wirklich anbeten und wir wollen dich alle anbeten, in Jesu Namen. Amen.